Breitband Topic.
Was lässt sich Hate Speech oder Gewalt in den sozialen Netzwerken eigentlich wirksam entgegensetzen? Eine Antwort auf diese Frage ist eigentlich noch gar nicht so wirklich gefunden.
Dabei wird gelöscht und gefiltert schon seit längerem, und zwar im Hintergrund. Vor 2 Jahren wurde bekannt, unter welchen Bedingungen Facebook auf den Philippinen zum Beispiel Billiglöhner unangemessene Inhalte von der Plattform löschen lässt.
Im letzten Jahr kamen Informationen über Löschkolonnen in Deutschland an die Öffentlichkeit. Für diese sogenannten Content Manager ist das Aufräumen auf den Plattformen eine sehr belastende Tätigkeit, und immer wieder werden auch neue Erfahrungsberichte veröffentlicht.
Daniel Buß fasst die Erkenntnisse für uns zusammen.
Auf die sogenannten Content-Moderatoren warten jeden Tag tausende frische Bilder, die Nutzer auf Online-Plattformen geladen haben, viele davon verstörend. Hardcore, Pornos, Sex mit Tieren, Gewalt. Content-Moderatoren sichten dieses Material und löschen das Schlimmste. Moritz Riesewick ist Theaterregisseur. Sein Thema: die Schattenwelt. Vor 2 Jahren war er auf den Philippinen. In Manila hat er Content-Moderatoren getroffen. Aus der Anonymität heraus erzählten sie ihm, das Wühlen im digitalen Dreck, es hinterlässt Spuren.
Was mich am meisten bedrückt, sind Fotos, die Pädophile posten. Das ist wirklich geschmacklos. Wir warten praktisch das Internet. Wissen Sie, wir räumen Pornos und den Hass weg.
Riesewick nennt seinen Gesprächspartner Michael. Michael erinnert sich an den grausamen Höhepunkt seiner Arbeit.
Es gab eine Zeit, ich weiß nicht, ob das vom IS kam oder so, die zeigten, wie sie Soldaten geköpft haben. Sensible Menschen kann unsere Arbeit schon deprimieren.
Das Fazit des Berliner Theaterregisseurs: damit wir hier ein sauberes Internet vorfinden, leiden dort die Menschen.
Es reichte von Niedergeschlagenheit durch diese Arbeit, vor allem durch die Gewaltbilder, die diese Content Moderators zu sehen bekamen, bis zu Libidoverlusten, also Unlust auf Sex, weil man den ganzen Tag sich Pornobilder ansehen musste. Ja, bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen, von denen eine Psychologin erzählte, die für diese Firmen arbeitet. Das ist diese Belastungsstörung, die sonst Soldaten entwickeln.
Die Online-Müllmänner sitzen vor allem auf den Philippinen, weil Arbeit dort vergleichsweise billig ist, aber auch, weil dort viele praktizierende Christen leben. Die Wertevorstellungen decken sich also sehr genau mit denen der Kernmärkte der großen sozialen Netzwerke, den USA und Europa. Inzwischen hat Facebook auch in Deutschland Prüfteams aufgebaut oder hiesige Dienstleister damit beauftragt und damit dem politischen Druck nachgegeben, endlich der Welle aus Hasskommentaren Herr zu werden. Vor einer Woche veröffentlichte das SZ-Magazin den offenen Brief einer Aussteigerin, Titel 3 Monate Hölle, Enthauptungsvideos wie am Fließband.
Ein Moderator soll 1300 Meldungen am Tag abarbeiten, was einem nur wenige Sekunden Entscheidungszeit pro Fall lässt. So wird aus einem intellektuell fordernden Prozess ein Automatismus. Man reagiert mehr, als dass man entscheidet.
Dennis Horn durfte für die ARD-Tagesthemen als einer von wenigen Journalisten direkt ein Prüfteam besuchen. Das sei natürlich gut vorbereitet gewesen, mit einer klaren Botschaft.
Das haben alle beschrieben, dass das was mit denen macht, und gleichzeitig aber gesagt, das ist ein wichtiger Job, weil die Dinge, die wir hier sehen, die müssen andere nicht mehr sehen.
Facebook hat den Journalisten wie Dennis Horn gesagt, die Prüfteams seien nochmal aufgestockt worden, aber
bei den kurzen Zeitspannen, die das Süddeutsche Zeitung-Magazin da genannt hat, wenn diese Zahlen stimmen, dann reicht das heute auch immer noch nicht. Facebook selbst sagt, diese Zahlen stimmen nicht. Wirklich sicher sind wir am Ende da nicht rausgegangen.
Erst vor ein paar Tagen hat Dennis Horn auch in der Konzernzentrale von Instagram vorbeigeschaut. Er wurde überrascht.
Die arbeiten mit Algorithmen gegen Hasskommentare. Das heißt, da prüfen Maschinen die Inhalte.
Bei Instagram heißt es, das funktioniere wirklich. Sicher ist sich Dennis Horn aber auch diesmal nicht.
Wir haben keine konkreten Zahlen erfahren und auch vor allem keine Fehlerquoten. Denn es wäre schon interessant zu wissen, was die Maschinen da an Kommentaren rauswerfen, was eigentlich noch hätte drinstehen bleiben können.
Ein Prüfteam der sozialen Netzwerke ist eben vor allem eins: eine große Blackbox. Eine Blackbox mit hoher Verantwortung.
Doch was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn sie weiß, dass sie im Netz permanent gefiltert wird, zumal von privaten Unternehmen, die intransparent arbeiten? Darüber haben wir mit Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld, gesprochen.
Mehr als 100.000 einzelne Posts wurden in Deutschland in einem Monat im Jahr 2016 bei Facebook gelöscht, so Facebook-Lobbyist Richard Allen im September 2016. Genaue Zahlen gibt es nicht, klar ist nur, es wird viel gelöscht.
Welche Auswirkungen hat das aber auf die gesellschaftliche Kommunikation, wenn gefiltert wird? Das haben wir Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld, vor dieser Sendung gefragt.
Zunächst mal, glaube ich, müssen wir bestimmte Phasen unterscheiden, da abgelaufen sind bis zu dem Punkt, wo jetzt gefiltert wird. Wir hatten ja zunächst so seit ungefähr 10 Jahren erstmal eine Welle, wo das Netz sehr offen war, offen gestaltet war und wo wir, glaube ich, alle geglaubt haben, das reguliert sich von selbst. Und in den Bereichen, von denen wir reden, Hate Speech, Hassreden oder sogenannte toxische Narrative, so wie das jetzt heißt, da haben wir dann irgendwann mal festgestellt, hier läuft ungebremst etwas ab, was auch strafrechtlich relevant ist im Sinne von Volksverhetzung. Und das hat sich erst in den letzten 5 Jahren, als sichtbar wurde, dass dadurch Menschen beschädigt wurden, also darunter psychisch leiden oder auch im Netzwerk es Verabredungen gab, um dann Menschen in der Offline-Welt anzugreifen, hat sich dann eine Regulierung ergeben. Und dann gab es bei einigen die Idee durch Mediation und Moderation. Das ist zunächst einmal auch sehr sinnvoll. Wir müssen unterscheiden, das Filtern, also das Rausnehmen von einer Kommunikationsmediation und Moderation. Also wenn wir beide im Streit sind und Sie bestimmte Normen verletzen, reguliere ich das auch, indem ich sage, das will ich jetzt nicht gehört haben oder bitte nehmen Sie das zurück. Im Netz das Filtern, es verschwindet nur auf einmal. Das heißt, die Stimme ist weg. Und das führt jetzt in der dritten Phase, wo der Gesetzgeber, der eigentlich ist Gesetzgebung Ultima Ratio. Gesetzgebung bei Meinungsfreiheit ist das zu regulieren, ist eigentlich der allerletzte Schritt. Wenn also die Volksverhetzung, die Beschädigung so groß ist, dass man da intervenieren muss, das wird jetzt in dem Moment, wo wir noch gar nicht richtig das Filtern gelernt haben, die Regeln noch nicht kennen, kommt das Gesetz, führt das erstmal natürlich zu Verunsicherung. Und das führt auch dazu, dass jetzt zum Teil Nachrichten gefiltert werden, die eigentlich vielleicht die Meinungsfreiheit berühren und gar nicht so verhetzend sind, wie wir das feststellen. Also es gibt eine große Verunsicherung und das nehmen wir daran fest, dass jetzt über das Gesetz geredet wird. Eigentlich muss man da darüber reden, wie eigentlich gefiltert wird, nach welchen Regeln.
Denn das wird ja schon seit längerem getan. Ich erinnere mich, im vergangenen Jahr wurde erstmals nach außen sichtbar, wer da sitzt und den ganzen Schmutz auch analysiert und dann entscheiden muss, ob er es jetzt rausnimmt oder nicht. Ist diese Unkenntnis darüber, wie gefiltert wird, eigentlich eine Triebkraft, auch Verschwörungstheorien so anzufeuern, so nach dem Motto, da ist eine böse, dunkle Macht, die unsere Kommunikation einschränkt?
Ja, natürlich. Also die Verschwörungstheorie, das etablierte Medien, das sind ja vor allen Dingen jene, die filtern professionell, die überhaupt die Kapazitäten haben. Es sind ja nur wenige Anbieter, gerade der etablierten Medien, die überhaupt so ein System mal entwickelt haben, dass bestimmte Hassbotschaften da rausgefiltert werden, weil sie eben Gruppen beschädigen, dass sofort die Verschwörungstheorie kommt, das ist sowieso klar, weil weit vor dem Filtern ja schon die etablierten Medien, die darauf hingewiesen haben, so in die Schublade der Lügen- und Systempresse eingeordnet wurden und gleichzeitig die Verschwörungsideologie ja besteht, dass wir alle, die wir in den Medien uns überhaupt äußern, wo gefiltert wird, ja von den Medien bezahlt werden. Das war bereits vorher da. Das heißt, es dockt sich das Filtern an existierende Verschwörungsmythen. Und das nimmt seinen Lauf insbesondere dann, wenn jetzt die Gesetzgebung damit hineingeht. Das soll aber auch verdecken, dass ja in den rechtspopulistischen, jetzt rede ich nur von rechtspopulistischen, rechtsextremen Medien, ja extrem gefiltert wird. Da werden Informationen gefiltert, da werden Informationen so zusammengesetzt, dass ein bestimmtes Meinungsbild da entspricht. Also man sollte die Verschwörungstheorien ernst nehmen, man sollte sie nur auch teilweise zurückgeben. Denn wir könnten genauso gut behaupten, es gibt da rechtspopulistische Verschwörungen, die ein Weltbild so konstruieren, dass neue Wahrheiten entstehen.
Wie sinnvoll oder wie wichtig oder richtig ist das Filtern? Denn diese Inhalte, dieser ganze Schmutz, der ist ja dennoch da.
Das Filtern ist tatsächlich relativ wichtig, weil in unseren Studien, in vielen anderen Studien zeigt sich, dass durch bestimmte Hassbotschaften werden nicht nur Volksgruppen verhetzt, entwürdigt. Und damit entspricht es tatsächlich dem, was in der Offline-Welt eben ein Tatbestand ist. Das passiert im Internet, das hat lange gedauert, das zu sehen. Das Zweite ist, wir sehen längerfristige auch Schädigungen, wenn Menschen in Kommunikation immer wieder Hass ausgesetzt werden. Ich glaube, was sehr wichtig ist, was Sie gesagt haben, ist, man muss den Menschen klar machen bei so einer Kommunikation, nach welchen Regeln wird gefiltert und wer filtert dort. Und ich würde sogar, das wird diskutiert, vielleicht einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir müssten eigentlich über das Impressum nachdenken, weil wir haben in der Internetwelt ein Problem, wir können die Quellen nicht richtig ausfindig machen.
Ich möchte noch einmal auf diejenigen schauen, die da filtern müssen, die sich das alles anschauen müssen und die sich ja auch Inhalte anschauen müssen, die Leute einstellen, glaube ich, die zum Teil sehr wohl wissen, dass sie da etwas tun, was sie nicht dürfen. Ja. Ich denke mal auch an Kinderpornografie oder IS-Gewalt oder Ähnliches. Was macht das mit denen, die da filtern müssen, die davor sitzen?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in vielen professionellen Bereichen, bei Versicherungen, Menschen, die den ganzen Tag anhören müssen, Beschwerden, Beschwerdemanagement. Wir kennen das aus der Telefonseelsorge. Menschen, die sich anhören müssen, schwierige Schicksalslagen. Wir wissen aus Studien, dass es extrem belastend ist. Man braucht eigentlich eine professionelle Ausbildung. Eigentlich müssten wir für diese Bereiche ganz stark professionalisieren. Das braucht eine psychologische Grundkompetenz. Viele nehmen das mit nach Hause. Wir sehen in unseren Studien, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie eine Belastung mit nach Hause nehmen, dort versuchen, das privat zu regulieren und dann das private Umfeld noch mit hineingezogen wird, sodass das noch belastender wird. Nein, das braucht selbst eine Supervision. Es ist eine hochbelastende Situation, solche Kommunikation zu regulieren. Das kennen wir aus vielen anderen Bereichen, wo das üblich ist und Regel ist.
Würden Sie sagen, dass das bei den sozialen Netzwerken noch komplett unterentwickelt oder noch gar nicht entwickelt ist, das, was man darüber erfahren und gelesen hat?
Also wir haben uns viel in dieser Landschaft bewegt und wir haben uns viel mit jenen unterhalten, die das anbieten, sich mit Hate Speech befassen. Das ist nicht nur nicht entwickelt, das ist absolut unterentwickelt. Es gibt etablierte Medien, die ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Tagesschau und so weiter. Die machen das immer professioneller, aber selbst da ist das Bedürfnis nach Weiterbildung, psychologischer Betreuung hoch. Das ist im Gegensatz zu dem, was im Internet kommuniziert wird, in der Online-Welt, ist das ein Unterschied zwischen Himmel und Erde.
Sind das Parallelwelten? Kann man davon sprechen, dass wirklich die, die das alles sehen müssen, sich auf einem ganz anderen Bereich der Gesellschaft bewegen als der Rest?
Zum Teil bewegen sie sich in anderen Bereichen, aber belastend wird insbesondere dann, wenn man sieht, dass diese Hassbotschaften immer stärker in eine Offline-Realität hineindrängen. Das heißt, sie bekommen Hassbotschaften, die bestimmte Taten ankündigen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten. Und die Belastung, wenn man dann sieht, hier geht es nicht nur um reine Kommunikation, um reines sich gegenseitig irgendwelche Dinge an den Hals zu werfen, sondern es wird realer. Menschen radikalisieren sich. Sie müssen immer sehen, das sind Menschen, die mitbekommen, wie andere sich zunehmend radikalisieren in der Online-Welt. Und da wird es besonders prekär. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang. Und das ist besonders belastend, wenn Sie mitbekommen, dass jemand, der dort Hass spült, auch real sich radikalisiert. Wir selbst in Bielefeld machen ja Gewaltforschung. Das heißt, wir müssen in Bereiche hineingehen, wo wir die Forscherinnen und Forscher auch sehr schwierigen Situationen konfrontieren. Das heißt, wir unterhalten uns mit hochextremistischen Personen. Wir gucken uns Gewaltdarstellungen an, die überhaupt in der realen Welt gar nicht vorkommen. Und wir bilden die Menschen sehr professionell vorher aus. Wir machen Trainings, sie kriegen eine Supervision. Und alles das muss es für die digitale Welt geben und das wird es auch geben.
Bessere Standards für die Menschen, die den Müll aus den sozialen Netzwerken filtern und klare Kriterien und Transparenz, was die Filter betrifft, mahnt Andreas Zick von der Uni Bielefeld an. Wir danken für das Gespräch.
Ja, und klar wurde, Filtern ist gesellschaftliche Notwendigkeit. Gesellschaft betrifft uns ja auch alle, habe ich mich gefragt. ich dich jetzt, Markus, könntest du dir vorstellen, solche Filterungen auch mit vorzunehmen?
Also von allem, was da beschrieben wird, ich würde das, glaube ich, nicht freiwillig machen wollen. Ich habe durch Zufall, weil ich mal von einem Nachrichten-Newsfeed, wo so Rohmaterial reingelaufen ist, eine ganz schlimme Szene gesehen, die mich also nachhaltig auch beschäftigt hat dann für ein halbes Jahr. Aber andererseits genau aus dem Grund, was du sagst, gesellschaftliche Verantwortung, ich könnte mir schon vorstellen, wenn das so eine Art gesellschaftliche Verpflichtung wäre, so ein halbes Jahr Ehrenamt mit dieser Ausbildung, dann würde ich das vielleicht machen, nicht so sehr, weil ich selber will, aber aus diesem ja, Allgemeinheitsgefühl. Und bei dir?
Ich muss so anfangen, ich habe kürzlich einen Kriegsfotografen interviewt und mit ihm gemeinsam die Bilder aus Aleppo angeschaut und da habe ich mich schon gefragt, wie hält er das aus? Und er sagte, er braucht Pausen, er muss seine Augen erholen und so würde ich es auch sehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es begrenzt macht, dann Pausen hat und auch das verarbeiten kann, dann schon, aber ehrlich gesagt nicht so gern.